Eine Beobachtung aus dem Alltag, verehrte Hörerinnen und Hörer, mag uns zeigen, wie unser Blick durch Sympathie oder Antipathie bestimmt ist. Eine Frau erzählte, ihr Mann, ein Pensionist, besuchte eines Samstags am Nachmittag überraschend seine Tochter, die in der Nähe wohnte. Er fand folgende Szene. Der Schwiegersohn stand am Bügelbrett und bügelte Hemden. Die Tochter lag auf dem Sofa. Der Schwiegersohn hatte ihr die Arbeit abgenommen mit der Bemerkung, du bist heute nicht gut beisammen, leg dich ein wenig hin, ich mach das jetzt. Als der alte Mann heimkam, war er voll des Lobes über den Schwiegersohn. Er sagte, wie hat es doch unsere Tochter gut erraten. Ihr Mann ist so lieb zu ihr, dass er ihr sogar das Bügeln abnimmt, wenn sie einmal nicht gut beisammen ist. Nach einiger Zeit, die Sache war vergessen, besuchte der Rentner seinen Sohn, der etwas weiter entfernt wohnte. Dort traf er fast die gleiche Situation. Der Sohn stand am Bügelbrett und die Schwiegertochter lag auf dem Sofa. Als er von diesem Besuch nach Hause kam, schimpfte er los. Wie schlecht hat es doch unser Sohn erraten. Die Schwiegertochter, das Faule drum, liegt auf dem Sofa und er muss selbst seine Hemden bügeln. Da lachte die Frau und sagte, hast du vergessen, wie du deinen Schwiegersohn gelobt hast, wie er die Hemden gebügelt hat, als seine Frau nicht gut beisammen war? Damals hast du gesagt, wie hattest du unsere Tochter bei ihm so gut? Der liebende Vater hat nur seine Kinder gesehen und in diesem Fall so unterschiedlich geurteilt. Die Zuneigung zu den Kindern machte ihn in einem Fall sehend und im anderen blind. Diese Geschichte kann uns helfen, eine Stelle aus den Abschiedsreden Jesu aufzuschließen, in der die Rede ist von Lieben und von Gebote halten. Der Text lautet, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleibt. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jedem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, fragte ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Das Wort, das er hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Soweit der Text der Bibel. Es ist immer die Liebe, die den Blick bestimmt. Sie befähigt, etwas zu erkennen. An dieser Tatsache knüpft unser Evangelium an. Wenn ihr mich liebt, so sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich möchte drei Fragen an diesen Text stellen, um ihn zu entschlüsseln. Was meint Jesus mit Liebe? Was meint er mit Gebote halten? Und wie kann beides miteinander verknüpft sein? Was meint also Jesus, wenn er sagt, wenn er mich liebt? Lieben heißt, zu jemandem gehören, sich ihm verbunden und verpflichtet fühlen. Thomas von Aquin versucht, die Sache in Begriffe zu fassen, wenn er drei Kategorien angibt, die das Phänomen des Liebens umreißen. Wohlgefallen, Wohlwollen und Einigung. Wenn ich einen Menschen zu lieben beginne, dann zunächst deshalb, weil ich ihn als wertvoll erkenne, für mich angenehm und wichtig. Ich finde Gefallen an ihm. Dieser Mensch ist mir sympathisch. Ich fühle mich in seiner Nähe aufgehoben. Ich finde es schön, wie er da sitzt, wie er lächelt, wie er redet und argumentiert, wie er sich kleidet und so weiter. Wohlgefallen ist ein erstes Anzeichen, dass da Liebe im Spiel ist. Ein zweites kommt hinzu. Dieses Wohlgefallen erzeugt in mir ein Wohlwollen. Ich möchte das Beste für diesen Menschen. Er soll es gut haben. Ich bin bereit, ihm zukommen zu lassen, was ihn fördert, was seine Möglichkeiten erweitert, was ihm gut tut. Ich tue alles, was ihn voranbringt. Wenn dann Wohlgefallen und Wohlwollen ausgereift sind, dann möchte ich mit so einem Menschen beisammen sein, möchte mit ihm verbunden bleiben. Das Einssein wird zum Wunsch in je unterschiedlicher Weise und in je anderen Formen, wie es eben die Möglichkeiten ergeben. Jesus spricht diese menschliche Erfahrung an, um sein Verhältnis zu den Jüngern zu definieren und jenes der Jünger zu ihm. Ich bin euch zugetan und ihr seid mir zugetan. Meine Person zeigt euch etwas von der göttlichen Wirklichkeit, dies fasziniert euch. Euer Wohlgefallen spürt, da ist etwas ganz Wertvolles angeboten. Euer Wohlwollen spürt, wenn wir uns da anschließen, wird uns Bleibendes geschenkt. Und ihr habt den Wunsch, bei mir zu sein und so die göttliche Nähe zu erfahren. Das meint, ihr liebt mich, wie ich euch liebe, denn auch ich habe an euch Wohlgefallen, seid ihr doch je einmalig vom Vater geschaffen und damit wertvoll. Auch ich will das Beste für euch, und das besteht darin, dass ich mich mit euch eins fühle und ihr durch mich mit dem ewigen Vater verbunden werdet. Diese unsere Beziehung macht euch fähig, tiefer zu erkennen. Ihr erkennt die wesentlichen Zusammenhänge, weil ihr spürt, hier ist mehr anwesend als nur ein Mensch. Hier strahlt Göttliches durch. Hier tönt an, was der hebräische Begriff von Erkennen, Yada, meint. Erkennen ist ein ertastendes, einfühlendes, ganz persönliches Erfassen, das alle Sinne einbindet und das als nicht mehr zu bezweifelndes Wissen geschenkt wird. Lieben bedeutet also ein persönliches, festes Wissen. Jesus sagt nun zu den Jüngern, dieses wird so bleiben, auch wenn ich jetzt zum Vater gehe und ich euch in der Welt zurücklassen muss. Ihr seht mich mit euren liebenden Augen als Lebenden, während die Welt, das heißt die Nichtliebenden, nicht sehen. Sie haben nicht die Erkenntnis, die nur aus der Liebe herausgefunden werden kann. Ihr aber werdet an mich, den Lebenden, glauben, auch wenn ich nicht mehr sichtbar bei euch bin. Freilich werde ich euch einen Beistand schicken, eine geistige Kraft, den Geist der Wahrheit. Er wird die Liebeskraft in euch stärken und euch eingeben, was wahr und recht ist. Wenn wir nun mit den Jüngern fragen, wie dieses Lieben in uns wach bleiben kann, dann sagt uns Jesus, haltet meine Gebote. Damit sind wir bei der zweiten Frage. Was sind Jesu Gebote? Meint er die 10 Weisungen, wie sie Mose dem Gottesvolk vermittelt hat? Diese sind ein Merkraster. An ihm können wir gleichsam wie an den 10 Fingern abzählen, wie sich die wichtigsten Werte im Leben konkretisieren lassen. Da ist der Wert der Gottbeziehung in den ersten 3 Weisungen skizziert. Gott, das unbegreifliche Geheimnis, ist einzig, verträgt nicht eine zersplitterte Vielgötterei, darf nicht verzweckt werden für eigene Interessen und bedarf der Unterbrechung wenigstens an einem Tag des Wochenzyklus. Denn das Geheimnis hat sich geoffenbart und nur ein hörender Mensch kann den Kontakt mit ihm finden. So die ersten 3 Weisungen. Diesen schließen sich 7 weitere an, die das menschliche Zusammenleben regeln. Sie mahnen die Pietät gegenüber dem eigenen Ursprung an, gegenüber den Eltern und Autoritäten. Sie erinnern an die Heiligkeit des Lebens, das grundsätzlich Gott gehört, weswegen die Weitergabe des Lebens in geordneter Form und menschenwürdig geregelt sein muss. Sodann wird dem einzelnen Besitz zugesprochen, die Wahrhaftigkeit wird eingefordert und das Begehren geordnet. Diese Weisungen geben also Grundelemente an, wie wir uns verhalten sollen, damit wir im Sinne unseres Gottes unser Glück finden. Wenn Jesus von seinen Geboten spricht, dann sind diese Weisungen wohl eingeschlossen. Er meint aber zunächst die dahinterstehende Tendenz. Er meint jene selbstverständlich offene Haltung, die Augustinus anspricht, wenn er sagt, Liebe, dann tu, was du willst. Du tust, wenn du liebst, wie von selbst das Richtige. Jesus spricht also von einer lebensprägenden Grundhaltung. An anderer Stelle formuliert er das Gleiche mit der Formel, mein Wort halten. Gebote halten meint also dem Duktus seines Evangeliums folgen, das Leben nach dem Ewigen hin ausrichten und von dieser Grundlinie her die Tage gestalten. Ich kann es auch einfacher sagen, sich wie Jesus verhalten oder nochmals anders als Frage, was würde er an meiner Stelle jetzt tun? Und was ich dann an ihm sehe, das entspricht seinem Gebot. Wie aber kann ich zu dieser Liebe, zu diesem Gebot oder anders gefragt, zu dieser Haltung Jesu finden? Wie kann das Gebote halten im oben genannten Sinn die Liebe fördern? Damit sind wir bei unserer dritten Frage. Ich denke, es sind wesentlich drei Verhaltensweisen bzw. drei Gebote, die zum Lieben gehören. Das erste heißt, Liebe braucht Zeit. Wer jemanden liebt, der muss sich für ihn viel Zeit nehmen. Er muss mit ihm sprechen, muss einfühlsam auf ihn hören, muss seine Anliegen zu den eigenen machen. Lieben kostet Zeit. Und diese Zeit ist zu füllen mit der Sorge für den Geliebten. Es ist eine Zeit achtsamen Hörens und sorgender Zuwendung. Wer die Liebe zu Jesus in sich vermehren will, der muss sich Zeit nehmen, immer wieder und zwischendurch. Er muss an ihn denken, er muss sich von seinen Worten bewegen lassen und im Inneren Gespräche mit ihm führen. Sodann muss er versuchen, die anderen Menschen im Sinne Jesu zu behandeln. Das ist die eine Weise, Liebe konkret werden zu lassen. Liebe braucht Zeit. Es gibt eine zweite. Liebe braucht Zeichen. Diese Zeichen geben Gewissheit für den Liebenden und den Geliebten, dass da mehr da ist als nur Worte und Gefühle. Wir Menschen sind ja sinnenhafte Wesen und brauchen deshalb anschaubare, anfassbare oder hörbare Hinweise und Symbole. Eine besondere Weise, Zeichen zu setzen, ist gegeben, wenn ein Liebender stellvertretend für den Geliebten etwas tut. Je mehr Mühe er da hineinsteckt, umso deutlicher wird seine Liebe sichtbar. Und damit sprechen wir ein drittes an, das Liebe konkret macht. Liebe muss handeln. Sie muss für den Geliebten oder an ihm etwas tun. Dies kann sein, an seiner Statt etwas erledigen, was er selbst erledigen möchte, um ihm Mühe abzunehmen und ihn zu entlasten. Und wenn die Last schwer ist, die ein Liebender abnimmt, ist dies Beweis für die Größe der Liebe. Von Jesus sagen wir, an unserer Statt hat er sich geopfert, hat er sein Leben hingegeben. An unserer Statt ist er gestorben, um uns, was wir selbst nie erreicht hätten, aus der Gottferne zu erlösen. Solch Großes können wir nie erreichen. Aber wenn wir an seiner Statt etwas tun, dann tragen wir ein wenig dazu bei, dass die Atmosphäre des Erlöstwerdens wächst. Wer liebt, der muss etwas tun, was dem Wohle des Geliebten dient und was seinem Lebenswerk etwas hinzufügt. Die Liebe zum Herrn gibt also einen Maßstab. Sie vermittelt uns den Geist der Wahrheit, das heißt eine Einstellung, die uns recht erkennen lässt, was wir im Sinne Gottes tun müssen. So können wir richtig urteilen wie der alte Mann in dem einen Fall. Und das heißt in der Sprache Jesu, die Liebe gibt uns den Geist der Wahrheit.